Hallo, lieber Jimmy, ich freue mich, dass du da bist und ich stelle dich einmal kurz vor und wir beginnen mit deiner Frage. Wir beginnen mit der ersten Frage, genau. Aber erstmal geht es zu deiner Person. Du bist Filmproduzent, du hast deinen eigenen Medienservice ins Leben gerufen und du bist derzeit mit einer Aktion unterwegs, die nennt sich Aktion Leuchtturm ARD. Man sieht es auch bei dir im Hintergrund. Und du forderst im Prinzip eine ausgewogene Berichterstattung über die öffentlich-rechtlichen Medien, also Ende der Spaltung. Und du stellst dir das so vor, dass beispielsweise alle Parteien an einem Tisch sitzen. Das wäre zum Beispiel Karl Lauterbach mit Professor Bagdi, sagen wir es mal jetzt so, ja. Und dann zur Primetime der ARD eine Diskussion und jeder kann seinen Standpunkt darlegen. Das wäre etwas, was bisher nicht geschieht. Und die Idee, wie du das bewirken möchtest oder wie du die öffentlich-rechtlichen Medien dazu bewegen möchtest, ist ein Zahlungsstopp des Rundfunkbeitrages. Aber darüber sprechen wir, wie genau die einzelnen Schritte wären, die quasi zu deiner Idee führen. Genau, und es würden 1 Million Bürger umsetzen. Das wäre jetzt so das, was dein Wunsch, deine Vision ist. Und ich möchte aber gern mal mit dir als Person beginnen, bevor wir über diese Idee sprechen. In einem Interview mit den Nachdenkseiten hast du darüber gesprochen, dass du es seltsam findest, dass Bürger bestimmte Dinge nicht wissen oder über diese Dinge nicht informiert werden, nicht sachlich ausgewogen. Und bei dir war es zum Beispiel der Mord an John F. Kennedy. Kannst du beginnen, nochmal darüber zu berichten? Wie hast du davon erfahren? Was hat das mit dir gemacht? Was hast du vorher gemacht? Ja, also diesen ganzen Zusammenhang, der uns ja dann in eine kritische Sichtweise auf die Medien bringt.
Ja, also Servus Judith. Das ist natürlich, da kann ich ganz schnell abschweifen, wenn du so kompliziert fragst. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir in einer sehr desinformierten Welt leben, ja. Und das ist Ergebnis eines Privatstudiums. Ich habe 7 Jahre jetzt wirklich 100 Stunden pro Woche studiert, weil es mir Spaß gemacht hat. Deswegen gibt es da keine richtige zeitliche Grenze pro Woche. Und auf diesem Weg, da gab es natürlich dann irgendwann auch so Erkenntnisse wie Erkenntnisse zum Mord von John F. Kennedy. Das war schon in der Anfangsphase etwas sehr Spannendes, weil ich schon als Jugendlicher interessiert war und weil ich mich eben verlassen habe auf die Deutungshoheit, auf das Vertrauen, was man gegenüber ARD und ZDF so entwickelt in unserer Gesellschaft. Und ich habe deswegen jede Doku mir reingezogen. Und das war immer ein großes Rätsel. Und während dieser 7 Jahre bin ich halt auf die Informationen gestoßen, dass es schon seit den 70er Jahren geklärt ist, wer ihn umgebracht hat. Es gibt Publikationen, es gibt Bücher, es gibt Autoren, es gibt Journalisten, die die Zeitzeugen schon Ende der 70er interviewt haben, die sogar die Täter interviewt haben. Und das ist einfach unfassbar, wie man ein so historisches Ereignis vor der Öffentlichkeit so schamlos verbergen kann.
Wer hat ihn umgebracht? Nur vielleicht, falls einige das nicht wissen. Was haben deine
Das
Recherchen ergeben?
Ist natürlich schon ein bisschen eine kompliziertere Frage, ja, weil es gibt auf so komplexe zeitgeschichtliche Ereignisse, das ist eines der wichtigsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es natürlich keine ganz einfache Antwort. Ja. Und das darf man sozusagen auch nicht verlangen, weil so entstehen nämlich dann Verschwörungstheorien. Genau darum geht es. Man muss sich beschäftigen und das erwarte ich vom Leitjournalismus, das erwarte ich von den Leitmedien, vor allem zum 50. Jahrestag. Aber wir haben ja das Hauptproblem ist ja, es sind ja nicht die Täter, sondern das Hauptproblem ist, dass es hier um die Frage geht, ist der Staat selbst zu Verbrechen fähig oder wird er von außen bedroht? Das ist wirklich die Kernfrage. Und das ist etwas, wo der Journalismus seine rote Linie hat. Wenn wir einen guten Journalismus haben, dann muss er diese Linie auch übertreten können. Vor allem, wenn unsere ganze Gesellschaft in Gefahr gerät. Und genau das ist in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Und deswegen gerät unsere Gesellschaft auch gerade in Gefahr. Und deswegen werden wir Bürger uns das jetzt nicht mehr gefallen lassen.
Ja, meine Frage war, wer hat John F. Kennedy umgebracht? Du hast vorher gesagt, das ist ja schon klar. Es wurden Täter
Ja.
interviewt, es wurden alle interviewt. Dann dürfte es ja darauf auch eine
Ja.
Antwort geben, auch wenn sie vielleicht nicht einfach ist.
Ja, also wie gesagt, ich habe gerade gesagt, es geht darum, dass es ein Staatsstreich war. Das bedeutet, die Täter sind im Staat selbst und das ist etwas, was man nicht kommunizieren darf. Man könnte sagen, dass die CIA natürlich verwickelt war. Aber wie gesagt, wenn wir juristisch sprechen, dann haben wir ja die Situation, dass die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden ist durch die Politik. Das bedeutet, dass Beweise und Indizien, die vorliegen, erst dann Beweiskraft und rechtskräftig werden, wenn eine Staatsanwaltschaft die Anklage erhebt. Und alles, was vor der Anklage der Staatsanwaltschaft passiert, das ist sozusagen im Bereich der Mythen. Aber wie gesagt, das ist kein Argument, mit dem mündigen Bürger nicht darüber zu diskutieren. Und das ist die Aufgabe eines guten Journalismus. Und dieser gute Journalismus hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren immer mehr herausgebildet im Internet. Und das ärgert mich am allermeisten, dass dieser gute Journalismus, dass da nicht differenziert wird. Die Leitmedien verurteilen das Internet als ein Ort, als einen Ort der Unseriösität, und es geht ja gar nicht. Wir haben natürlich unseriöse Flecken im Internet, aber wir haben genauso seriöse Flecken. Wie kann man das über den Kamm scheren? Das geht ja gar nicht.
Ja, und nur kurz, es erinnert mich auch an ein weiteres Ereignis, über das Daniele Ganser beispielsweise spricht. Also jeder erinnert sich an 2001, an den Einsturz der World Trade Center. Und er spricht darüber, dass noch ein drittes Gebäude eingestürzt ist, das World Trade Center 7. Und das Kuriose daran war, BBC hat darüber berichtet, über den Einsturz in seinen 17-Uhr-Nachrichten. Und da stand das Gebäude aber noch im Hintergrund. Und 17:20 Uhr ist es tatsächlich eingestürzt. Und diese Nachricht, also die Moderatorin war dann der Sündenbock, hat sich ein paar Jahre später entschuldigt. Die kann aber nichts dafür, meiner Ansicht. Die hat es einfach abgelesen und vorgetragen. Und diese Nachricht kam von Reuters, einer der größten Nachrichtenagenturen der Welt. Und auch diese Nachricht hat den normalen Bürger über unsere Medien nie erreicht. Ja, weil auch das zeigt ja, es gibt da gewisse Widersprüche in der öffentlichen Darstellung. Und ja, offensichtlich ist nicht gewollt, dass wir hier selber einfach mal selbst anfangen zu denken, kritisch zu recherchieren. Also davon erfahren wir nichts. Und es zeigt, welche Macht die öffentlich-rechtlichen Medien haben. Du hast es selber gesagt, du hast das konsumiert und man kommt erst mal gar nicht auf die Idee, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Das kommt später vielleicht, ja. Und gut, du möchtest das jetzt mit deiner Aktion ändern. Bitte erklär doch mal, was die Vision ist, und dann kommen wir zu den Schritten, die dazu führen könnten.
Ja, die Vision ist, dass wir innerhalb eines Jahres diese alte Welt zum Einsturz bringen und dass wir 2023 neu beginnen. Das ist natürlich eine große Vision. Aber sie ist realistisch. Idealistisch und realistisch. Weil wir alle abhängig sind von der öffentlichen Meinung. Und was wir jetzt in der Corona-Krise erlebt haben, ist, dass die Informationen bewusst gespalten werden. Das geht bis in die Familien. Ja? Diese Spaltung, damit haben diese Kräfte im Hintergrund das übertrieben. Wir waren nämlich bisher in einer Art Wohlstandsbetäubung. Und deswegen haben wir uns das Jahrzehnte gefallen lassen. Und wahrscheinlich ist da auch so eine Art Ohnmacht, auch bei unseren Eliten, dass sie sagen, wir leben in so einer Welt, was wollen wir tun, können wir nichts machen. Es ist ja eine international vernetzte Welt, die ist immer globalisierter geworden. Die Abhängigkeiten sind einfach nur traurig. Ich hab das mal ein bisschen analysiert, was 1945 passiert ist und 1990. Waren zwei Zeitpunkte in der Geschichte, wo unsere Eliten hätten umschwenken können, wo sie eine gute Welt hätten schaffen können. Und da gibt es die unterschiedlichsten Gründe und Abhängigkeiten, warum das nicht passiert ist. Und jetzt die Corona-Krise ist, glaube ich, unsere dritte Chance. Weil es jetzt um Menschenleben geht. Es geht nicht mehr um Politik, sondern Es geht um Menschenleben, sind viele betroffen. Und jetzt gehen wir an die Wurzel. Die Wurzel ist die öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung ist in einer interessengesteuerten Welt sehr schwer zu kontrollieren. Das machen normalerweise nur Milliardäre. Aber wir haben halt in Deutschland diesen großen Vorteil, dass wir einen hervorragenden öffentlichen Rundfunk herausgebildet haben, der halt nur seine Aufgabe vernachlässigt, der auch verkrustet und fremdgesteuert ist. Wie er das zulassen konnte, ist, das würden wir ihn gerne fragen. Und dafür reicht uns ein Jahr, ihn das zu fragen. Denn es ist ja letztlich unser Geld. Das sind unsere 8 Milliarden, die wir dem Rundfunk zur Verfügung stellen. Und das tun wir jetzt nicht mehr. Jeder, der den Leuchtturm ARD gut heißt, wird mit uns gemeinsam diesen Weg gehen, dass wir diese 8 Milliarden diesem fremdgesteuerten Apparat nicht mehr geben. Aber wir haben den Namen im Titel, denn die ARD steht wirklich für unsere riesengroße Chance, eine Orientierung zu bekommen. Trotz dieser ganzen Desinformation hat die Tagesschau eine Bedeutung als Orientierungspunkt. Und das ist nur eine Metapher, ist nur ein Symbol. Der öffentliche Rundfunk hat eine große Kraft und er hat tolle Journalisten, aber die sind in einem Korsett gefangen. Und dieses Korsett, das bauen wir ab und dafür reicht uns ein Jahr.
Und wie genau geht das vonstatten? Also du sagst, der Bürger hört auf zu zahlen. Und wir haben im Vorfeld, haben wir schon gesprochen, deine Vision ist, dass man 1 Million Bürger jetzt dazu bewegt, wenn man sich anschaut, es gibt ja jetzt diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, für die gibt es so unschöne Wörter, aber egal, auch vom öffentlich-rechtlichen Medien ins Feld gesetzt. So, das heißt, das sind ungefähr, vielleicht sind es noch 20 Millionen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Ja? Schwierig, da eine genaue Zahl zu sagen, weil auch die wird nur öffentlich kommuniziert. Wir wissen nicht, und ich glaube, sie sind selber nicht ganz bekannt. Also es sind immer nur Schätzungen. So, von den 20 Millionen, Millionen könnte ich mir vorstellen, das wäre so, sind diejenigen, die sagen, ja klar, warum soll ich für meine eigene Diffamierung und für die Spaltung bezahlen? Denn es gab ja hier sehr unschöne Wörter für Impfkritiker, sage ich mal. Ja, da waren von Anfang an die Corona-Leugner und die Impfgegner und so weiter. Wenn man sich aber ein bisschen mit dem Thema Impfen beschäftigt, was tatsächlich bei mir erst durch 2020 passiert ist, dann ist das schon spannend. Wenn man dann aber nochmal zur Corona-Impfung recherchiert, wird es noch viel spannender. Ja? Also da gibt es bestimmte Kritiken und Risiken, die einfach ausgeblendet wird. Also es wird uns erzählt, Risiken gibt es nicht und inzwischen kann sich auch jeder impfen lassen, egal ob er vorher Krebs hatte oder Autoimmunerkrankungen. Das war bei den vorherigen Impfungen etwas anders. Da gab es diese Risikogruppen, die nicht geimpft werden durften. So, und diese Gruppe ist, glaube ich, auch diejenigen, die jetzt am meisten sehen, was passiert hier eigentlich. Ja, wir können ja, diese Strukturen waren nie so klar in meinen Augen bis zu dieser Pandemie. Also jetzt konnte man ganz klar sehen, wie wird medial da gearbeitet. Und was ich mich frage, bevor wir nochmal zur Schritt-für-Schritt-Anleitung kommen, ist, kann man diese Strukturen wirklich restaurieren, transformieren? Oder ist das so ein bisschen, müsste sich nicht etwas völlig Neues bilden? Weil wie du schon gesagt hast, sie sind in diesem Korsett. Es gibt vielleicht, jeder kennt es auch, diese Intendantgehälter sind sehr, sehr hoch, sind im sechsstelligen Bereich. Gehälter, die normale Bürger nie verdienen würden. So, das heißt, jeder, der da mit den öffentlich-rechtlichen zusammenarbeitet, verdient sehr gut daran. Und all diese Menschen sind natürlich daran interessiert, das auch beizubehalten. Es dient dem Staat so. Also die Frage ist, ist Transformation möglich?
Also ein hohes Gehalt spricht doch genau dafür. Ein hohes Gehalt bedeutet Flexibilität im Kopf, weiträumiges Denken. Dann bekomme ich ein gutes Gehalt, ja, wenn ich Visionen habe, wenn ich für die Bevölkerung da bin, wenn ich out of the box denke, ja, wenn ich quer denke. Ja, das erwarte ich von Programmverantwortlichen. Und wenn sie dann ein großes Gehalt bekommen, dann können sie das unter Beweis stellen, dass sie diese Führungskraft leisten können. Und deswegen freue ich mich auf den Dialog. Mhm. Dieser Dialog wird hoffentlich freiwillig auch stattfinden. Ja? Ich habe auch in einem meiner Videos auf YouTube Frau Patricia Schlesinger direkt angesprochen, weil sie als ARD-Vorsitzende wäre prädestiniert, mit uns zu sprechen. Und als gut bezahlte Managerin in Führungsposition müsste sie genau diesen Weitblick haben, zu erkennen, dass die rote Linie überschritten worden ist, 2020 bis 2022. Und dass wir jetzt ein Recht haben auf einen Ort der Orientierung. Und dass das unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein sollte. Also, und wie das dann genau geht, also dazu kann ich sagen, dass wir auch ein ganz komplettes Buch dazu geschrieben haben. Also wenn du das mit zwei Worten haben willst, es geht um Transparenz und Kontrolle. Wenn die alten Strukturen ihre Kruste ablegen, ihr Korsett ablegen, dann müssen wir irgendwie verhindern, dass sich ein neues Korsett bildet. Und das geht durch Transparenz und Kontrolle. Und weil diese beiden Worte halt ein komplexes Schema nach sich ziehen, haben wir darüber ein Buch geschrieben an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Unter der Leitung von Professor Michael Mayen, da gab es das Media Future Lab 2021 und das wurde sogar finanziert vom Bayerischen Staat. Also hier ist durchaus noch ein demokratischer Restbestand in diesem Land vorhanden, auf dem wir aufbauen können. Und dieses Buch wird im Mai veröffentlicht und das werden wir dann auf den Tisch legen, wenn wir die ARD-Verantwortlichen treffen. Aber darüber lässt sich dann natürlich auch diskutieren. Es geht ja letztlich darum, dass die besten Ideen in einem demokratischen Wettbewerb miteinander konkurrieren dürfen. Und was hier passiert ist bei Corona, ist, dass die besten Wissenschaftler nicht mehr gemeinsam diskutieren dürfen, nicht mehr gemeinsam die beste Idee und die beste Information teilen dürfen, dass zu viele Abhängigkeiten im Hintergrund für verkrustete Strukturen in der Pharmaindustrie geführt haben oder in der internationalen Finanzstruktur oder in der politischen Struktur. Überall haben wir es mit Abhängigkeiten zu tun. Mhm. Und deswegen ist es gar nicht so schwer. Wenn man die Abhängigkeiten beendet, dann kann die neue Welt beginnen. Mhm. Das machen wir jetzt.
Gut, darauf kommen wir gleich zu sprechen, wie wir das machen. Nur noch ein Gedanke, weil du sagtest, hohe Gehälter sprechen für eine hohe, ja, hohe oder schnelle Geschwindigkeit im Denken, ja, einen analytischen Verstand und Führungsmöglichkeiten. Gut, da gibt es ein gutes Gegenbeispiel. Wir haben die Impfärzte, die jetzt pro Woche 246.000 Euro knapp eine Viertelmillion pro Woche verdienen. Sie bekommen ja pro Impfung 28 Euro. Herr Lauterbach hat es auf 36 erhöht. Es sind 300 Impfungen am Tag. Das sind in der Woche 64.000 Euro. Monatlich sind es 200, knapp 50.000 Euro. Also man sieht schon, wie dieses System wird über Geld gesteuert, über viel Geld. Das war nämlich der Unterschied zur Schweinegrippe, die damals auftauchte, wo Dr. Wodak schon den Untersuchungsausschuss ins Leben rief, da hat man die Ärzte nicht gut bezahlt. Und da hat sich ich glaube, es war der Ärzteverband oder die Ärztekammer, hat sich kritisch geäußert, hat gesagt, daran verdienen wir nichts, wir bieten diese Impfung nicht mehr offiziell an. Und damit war die Pandemie vorbei. In dieser Pandemie macht man es ein bisschen anders. So, also nur das dazu, hohe Gehälter gewährleisten uns mündige Bürger, das sehe ich anders. Ich glaube, das System wird über viel Geld gesteuert und auch außer Kraft gesetzt teilweise. Aber kommen wir mal zu deinem Buch. Du sagst, Transparenz und Kontrolle sind die zwei Mechanismen, die du jetzt vorschlägst. Wer würde die Öffentlich-Rechtlichen kontrollieren? Wo wäre so eine Kontrollinstanz? Wer wäre das?
Ja, das Besondere daran, und deswegen ist es halt auch ein ganzes Buch, das Besondere ist ja das, dass die Kontrolle immer angepasst werden muss. Das heißt, es müssen Gremien sein, die austauschbar, die vielleicht gelost werden, die aus der kompetenten Bürgerschaft kommen, nicht nicht von korrupten Ärzten, von denen du gerade gesprochen hast. Ja? Das heißt, die Absicht, die hinter einem Menschen steht, die ist ja oftmals erkennbar. Und wenn wir diese Ärzte da anschauen, dann wissen wir, was da dahinter steht. Oder hinter der Struktur. Und wenn wir Kontrollgremien haben, dann wissen wir auch, was hinter diesen Kontrollgremien stecken. Ja, und wir haben aktuell haben wir den Programmbeirat, den Rundfunkbeirat für verschiedene Gremien und wir wissen, was dahinter steckt. Ja. Da stecken dann Abhängigkeiten dahinter, da stecken Verkrustungen dahinter, versteckte Einflussnahme. Und das wird es alles nicht mehr geben. Und deswegen muss man sich da mit den Details natürlich dann beschäftigen. Und man muss diese Details immer anpassen. Man darf sich nie zufrieden geben. Denn wenn wir, es geht ja letztlich um den Menschen selbst. Der Mensch selber hat den Charakter, dass er sich halt dann gerne mal um die Regeln herum bewegt. Sag ich jetzt mal so. Ja. Und dem muss man dann halt, da muss man dann nachjustieren. Immer dann, wenn diese Gefahr besteht, dass wieder irgendwelche Privilegien entstehen, dann muss man die Leute auch zur Verantwortung ziehen. Und das wurde in den letzten Jahrzehnten halt überhaupt nicht konsequent gemacht. Und das ist auch der Grund, warum man die Details so umfangreich eigentlich studieren muss, wie ich das jetzt gemacht habe. Und unabhängig studieren. Ja, wenn wir die Wissenschaften anschauen, Philosophen, Wirtschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler, mit denen habe ich auch diskutiert. Aber die sind ja schon in ihrem Kopf in einem Korsett. Mhm. Also wie wollen wir mit einer Wissenschaft diskutieren, die Bretter vom Kopf hat? Mhm. Wir brauchen wirkliche unabhängige Wissenschaft, wirkliche unabhängige Politik, wirkliche unabhängige Rundfunkmacher. Mhm. Und die haben dann das Gehalt verdient. Also Judith, wir sprechen genau dieselbe Sprache. Dieser Mensch, der 600.000 Euro im Jahr verdient und ein Brett vom Kopf hat, der hat diese 600.000 nicht verdient. Ich spreche von Menschen, die kein Brett vom Kopf haben und die haben diese 600.000 dann vielleicht verdient. Ja? Mhm. Denn wir haben führende Kräfte und diese führenden Kräfte, die habe ich jetzt alle kennengelernt in diesen 7 Jahren. Das sind nämlich lauter Leute, die unbekannt sind oder unbekannt bei ARD und ZDF. Die dürfen nicht eingeladen werden. Ja? Stattdessen haben wir Kasperletheater in jeder Talkshow. Mhm. Und dieses Kasperletheater endet 2022. Mhm.
Okay, kommen wir mal zu der Idee, Jimmy. Also du sagst, das Erste wäre schon mal, ich als normaler Bürger sage jetzt, okay, ich zahle meine Rundfunkgebühr nicht mehr. Seit 2013 heißt es ja nicht mehr GEZ-Gebühr, es heißt Rundfunkgebühr, weil es bedeutet, jeder muss diese Gebühr bezahlen, unabhängig davon, ob er Radio oder einen Fernseher zu Hause hat. Und genau, so, das bedeutet, was mache ich als Erstes? Wie geht's los?
Ganz einfach, unsere Webseite leuchtturmard.de. Mhm. Du siehst, da hinter mir steht Multipolarität, Ausgewogenheit, Staatsferne. Das sind die drei Säulen des Medienstaatsvertrages, die von ARD und ZDF gebrochen werden. Und damit verliert der öffentliche Rundfunk jedes Recht, von uns Geld einzunehmen. Mhm. Und deswegen versammeln wir uns jetzt. Und wie das geht, wir kündigen einfach den GEZ-Vertrag und dann wird das Mahnverfahren eingeleitet. Und dieses Mahnverfahren dauert ungefähr ein halbes Jahr und dann schulden wir 8 Euro Mahngebühr. Und jetzt geht es darum, innerhalb dieser 6 bis 9 Monate genügend Menschen zu werden, die sich hier das nicht mehr gefallen lassen und die vor allem ihr Recht einfordern. Und das, denke ich, können wir schaffen. Und das heißt, jeder, der teilnimmt, riskiert 8 Euro. 8 Euro ist, glaube ich, eine neue Welt wert.
Ja, die erste Frage, wir kündigen den Rundfunkvertrag. Ja. Ist es wirklich eine Kündigung oder ist es eine Einstellung der Zahlung aufgrund einer unsachlichen Berichterstattung?
Ja, es ist vielleicht falsch ausgedrückt, weil es ist ein bisschen unterschiedlich. Wir schreiben auf unserer Webseite, ruft eure Bank an. Denn man kann sein Geld 8 Wochen zurückbekommen. Das bedeutet, wenn jetzt euer Podcast hier Ende Februar gesendet wird, dann ist es zu spät für den 1. Januar. Dann kann man eigentlich erst zum 1. April aussteigen. Denn es ist so, man ruft die Bank an und in meinem Fall war das ein Anruf und den Dauerauftrag zu löschen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man direkt von der Bank an die Rundfunkbeitragszentrale hin verwiesen wird und man dort den Antrag stellen muss, in Zukunft nur noch bar zu zahlen. Und das ist dann ein Weg, dass man einfach diese Barzahlung ab dem 1. April dann einstellt. Das heißt, man muss sich da im individuellen Fall mit einem Telefonat beschäftigen. Aber das ist das Einzige. Das heißt, dieser Widerstand kostet auch keine Kapazitäten. Es ist ein Telefonat, es ist vielleicht im individuellen Falle nochmal ein Gespräch oder ein E-Mail an die GEZ oder wie das heute heißt, ja, interessiert letztlich nicht. Wichtig ist, wir würden das gerne zahlen, denn es ist ein unglaubliches Privileg, so einen öffentlichen Rundfunk zu haben. Die Amerikaner haben sowas nicht. Und dann ist halt die gesamte Medienlandschaft von Interessen geprägt. Ja? In Amerika sind es die Demokraten gegen die Republikaner. Und bei uns gäbe es halt die Möglichkeit, mit dem öffentlichen Rundfunk wirklich einen Leuchtturm der Orientierung zu haben in diesem undurchsichtigen Meer. Und wir sind ja jetzt im digitalen Informationszeitalter, also es kann uns nichts Besseres passieren. Also lieber würde ich 36 Euro, das Doppelte, zahlen, bevor wir den öffentlichen Rundfunk abschaffen. Das haben auch viele nicht verstanden, wie wichtig der ist für uns. Aber es ist ja auch schwer, zu erkennen, wie wichtig der für uns ist, wenn wir ihn gar nicht kennen, wie er sein könnte.
Ja, ich möchte nochmal zurückkommen. Das stimmt, in Amerika. Na gut, die Frage ist immer, wem gehören die Medien? Ja, 2013 hat Jeff Bezos die Washington Post zum Beispiel aufgekauft und vermutlich nutzt er das für seine Interessen. Warum sollte er es sonst tun? Okay, kommen wir nochmal zurück. Also, den Weg habe ich noch nicht verstanden, gebe ich zu. Das heißt, erstmal geht es darum, einen Zahlungsstopp zu machen. Dazu muss ich aber eigentlich nicht meine Bank anrufen. Ich kann einfach das ist ja normalerweise wird es per Lastschrift eingezogen und kann jetzt der GEZ schreiben. Gut, das heißt, man könnte bei der Bank anrufen und könnte sagen, 8 Wochen rückwirkend, bitte buchen Sie meinen Beitrag zurück, ja, der abgebucht worden ist. Das stimmt, das sind 8 Wochen, die man nutzen kann. Gut. Aber dann muss ich ja mit der GEZ direkt kommunizieren. Die Bank macht ja nichts weiter, als dann meine Bitte auszuführen im Idealfall. Okay, wie kommuniziere ich mit der GEZ? Weil die Erfahrung hat gezeigt in den rückliegenden Monaten, dass ja auch die GEZ da inzwischen sehr ja, darauf reagiert und eine Barzahlung, glaube ich, nicht mehr möglich ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Also auf jeden Fall ist es so, dass es ein Mahnverfahren ist, was ungefähr im zweiten Jahr dann irgendwann ernst wird. Viele Leute haben Angst vor Vollstreckung oder sowas. Das passiert aber nicht im ersten Jahr. Weil im ersten Jahr kann man ja erstmal eine Widerspruchsbegründung einlegen. Und deswegen haben wir halt in 3 Minuten das erklärt, wie das geht im ersten Jahr.
Wo finde ich
Und
das? Wo ist das?
leuchtturmard.de. Leuchtturmard.de.
Ja.
Und das ist gleich auf der Startseite, ein roter Knopf und dann drückt man drauf und dann liest man 3 Minuten, was da Sache ist. Und das einzig Spannende ist jetzt im Individualfall der Anruf bei der Bank, dass man das klärt, sein Geld zu behalten oder zurückzuholen oder einfach zu stoppen. Aber in dem Moment, wo man das geschafft hat, geht das Mahnverfahren dann halt irgendwann los und es dauert monatelang erstmal, bis die Mahnung kommt und dann kommt irgendwann der Festsetzungsbescheid. Und diesen Festsetzungsbescheid, den muss man beantworten und da muss man auch begründen, warum man nicht zahlt. Und diese Begründung haben wir alles vorgeschrieben. Das heißt, man muss gar keine Briefe schreiben. Man kann einfach unsere Briefe kopieren. Und da das ja erst im Juni der Fall sein wird, werden wir bis dahin auch noch sehr gut juristisch beraten sein. Das heißt, im Einzelfall können wir da dann vielleicht sogar ein Sammelschreiben draus machen. Aber letztlich ist es irrelevant. Wichtig ist eigentlich die Eigeninitiative. Zu sagen, seit Januar lassen wir uns das nicht mehr gefallen. Oder spätestens seit 1. April. Oder?
Genau, juristisch. Es ist ja so, in diesem Jahr wird ja der Rundfunkbeitrag sogar erhöht um 86 Cent. Das ist jetzt nicht viel, das sind irgendwie 3 Euro in 3 Monaten knapp. Man zahlt ja immer vierteljährlich. Das Bundesland Sachsen-Anhalt wollte diese Erhöhung oder hat diese Erhöhung nicht zugestimmt. Letztlich hat das Bundesverfassungsgericht unter Professor Harbart, der ehemaliger CDU-Vorstandsvorsitzende, entschieden, nein, das geht nicht so. Sachsen-Anhalt hat hier seine Rundfunkfreiheit verletzt, indem es einfach dagegen gestimmt hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, nein, diese Erhöhung geht durch. So, jetzt ist die Frage, weil du gesagt hast, vielleicht gibt es einen juristischen Beistand dann im Juni, Juli. Die Frage ist, für was einen juristischen Beistand? Also, dass der Bürger quasi frei entscheiden darf, ob er das zahlen möchte oder nicht, da wissen wir schon, nein, es ist gesetzlich so geregelt, dass es eine Gebühr ist, Zwangsabgabe. Sie nennen es Gebühr, klingt ein bisschen freundlicher. Wofür dann der juristische Beistand?
Ich meinte das eigentlich so, dass ja der erste Brief, den jetzt jeder, der jetzt teilnimmt an unserer Aktion und der sagt, er lässt sich das nicht mehr gefallen, der muss seinen ersten Brief im Juni schreiben. Und das habe ich so gemeint, dass wir diesen Brief, den wir dann da schreiben, dass wir den vielleicht sogar gemeinsam schreiben können. Ja, wenn uns ein Anwalt sagt, lass uns doch da vielleicht ein anderes Servus drunter setzen oder so, nach dem Motto, da steht dann nicht mehr der Name, sondern da steht vielleicht dann auch schon Leuchtturm ARD drunter oder so. Ja. In der Richtung habe ich das gemeint, weil, wie gesagt, ich bin jetzt im persönlichen Widerstand und habe jetzt schon zwei Festsetzungsbescheide bekommen, habe die beantwortet und ich warte jetzt auf die Antwort, auf die Antwort auf meine Begründung. Meine Begründung war zum Beispiel, dass ich beim Jugoslawienkrieg 1999, dass da 20 Jahre später, 2019, ein umfangreiches Dossier veröffentlicht worden ist auf den Nachdenkseiten, einem hervorragenden Nachrichtenportal im Internet. Und dass darauf nicht Bezug genommen worden ist und dadurch weiterhin eine Verschleierung besteht im öffentlichen Rundfunk, was die Politik 1999 falsch gemacht hat. Mhm. Und sowas geht nicht, denn sowas hat direkte Auswirkungen auf unsere politischen Entscheidungen der Zukunft, in der Ukraine-Krise. Mhm. Also in dem Moment hat der öffentliche Rundfunk eine Mitschuld an unseren politischen Entwicklungen. Und diese Verantwortung lässt sich sogar belegen über die letzten Jahrzehnte. Und das ist einfach nur traurig.
Ja, also, zeigt es nicht viel mehr, also im Jugoslawienkrieg war es ja so, Marcel Barth, der Erbsenzähler, bekannt als Erbsenzähler, berichtet darüber, er war damals in der Armee tätig und es gab einen Untersuchungsausschuss, sollte vor Ort gucken, hat Milosevic tatsächlich diese KZs eingerichtet für seinen Völkermord. Ja? Und der Untersuchungsbericht hat ergeben, nein, diese KZs gibt es nicht, gibt es offiziell nicht. Und in der Pressekonferenz für die deutsche Bevölkerung wurde aber davon nichts erwähnt, sondern weiterhin wurde gesagt, ja, es ist so, wie wir vermuten, Milosevic ist Völkermord, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Aber es widersprach dem Untersuchungsausschuss, dem Bericht, der vorgelegt wurde von Menschen, die vor Ort waren und geschaut haben. Und man ist dennoch in dieses Land, hat sich am Krieg beteiligt. Das war ja der Hintergrund, über den du gerade gesprochen hast. Ja, das bedeutet, über geostrategische, geopolitische Dinge werden wir am meisten eigentlich im Unklaren gehalten, weil da bestimmte wirtschaftliche Interessen hinterstehen. Wir wissen alle, am Krieg verdienen einige Menschen sehr, sehr gut. Die Rüstungsindustrie, das sind auch oft die Strukturen, die großen Einfluss haben. Ja, darüber werden wir im Unklaren gelassen. Wir kommen noch mal zurück zu den einzelnen Schritten. Also, ich ignoriere die erste Mahnung, steht auf eurer Webseite. Ja, also ich lösche den Dauerauftrag über die Bank oder fordere mein Geld zurück für die letzten 8 Wochen. Dann gibt es eine Mahnung von der GEZ. Das heißt, ich schreibe gar nicht hin, das und deswegen. Nein, dann kommt die erste Mahnung, ich habe nicht gezahlt. Hier steht die erste Mahnung, ignorieren und irgendwann kommt es zu einem Festsetzungsbescheid. Wer nimmt diesen Bescheid vor? Das macht die GEZ oder geht es dann schon, ja, ist es dann schon der gerichtliche Weg?
Gebühreneinzugszentrale, die heißen jetzt anders. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ist auch völlig uninteressant. Uns interessiert ja nicht, wie diese komischen Institutionen heißen. Fest steht, wir kriegen einen Brief von denen und da steht dann drauf Festsetzungsbescheid. Mhm. Und das ist uns das Zeichen für uns, dass wir ein rotes Kreuz im Kalender machen müssen, wann dieser Brief eingegangen ist und wann wir ihn beantworten müssen, nämlich innerhalb von 4 Wochen. Und innerhalb von weiteren 4 Wochen müssen wir eine Begründung schreiben. Also es sind 2 Briefe, 2x80 oder 2x85 Cent sind fällig für jeden Festsetzungsbescheid. Und der Festsetzungsbescheid, der kommt quartalsweise. Deswegen habe ich jetzt nach einem Jahr schon 2. Also ich habe nicht 4, sondern 2, weil die auch ein bisschen überfordert sind, glaube ich. Wir sind nämlich schon 220.000, die ihre Zahlungen eingestellt haben.
Wie viel?
220 oder 230.000 sogar schon. Ne? Und die, wie gesagt, dadurch sind die wohl ein bisschen überfordert. Deswegen habe ich jetzt erst 2. Im schlimmsten Falle müsste man also 32 Euro Mahngebühr pro Jahr zahlen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin jetzt bei 16 Euro nach 13 Monaten und jeder, der jetzt mitmacht, der sieht ja auch, ob der Leuchtturm erfolgreich ist. Wir machen einmal die Woche Statistik. Das heißt, jeder kann sehen, wie wir wachsen. Und wenn wir dann bis Juni genügend gewachsen sind, dann wird es eine Kettenreaktion geben, dass immer mehr mitmachen. Und wenn wir aber nicht wachsen, dann hat man halt das Risiko, dass man die 8 Euro vielleicht dann doch zahlen muss. Weil die gute Nachricht ist, dass wir ja die 8 Euro gar nicht zahlen müssen, wenn wir gewinnen. Wenn wir sozusagen den runden Tisch bekommen, an dem wir die Fehlleistung des öffentlichen Rundfunks nachweisen, dann werden sie uns natürlich die Gebühren erlassen, die Mahngebühren. Sie können froh sein, dass wir unser Geld nicht zurückfordern für die letzten Jahrzehnte.
Ich habe gerade geschaut, ihr habt die Briefe, genau wie du es gesagt hast, auf der Webseite. Im ersten steht einfach nur,
das ist ein formloser Widerspruch. Genau. Ein formloser Widerspruch und die Begründung wird dann 4 Wochen später nachgereicht. Deswegen ist die erste ohne Begründung, der zweite Brief ist dann mit der Begründung. Mhm. Und dann wartet man auf die Antwort, die wird da auch wieder monatelang dauern. Und bis dahin gibt es die ARD gar nicht mehr in der Form, wie sie heute existiert.
Und der runde Tisch, du sagst, der würde zur Aufklärung beitragen, um quasi die Fehler zu dokumentieren, die der öffentlich-rechtliche oder was jetzt geschehen ist während der Pandemie. Wer würde an so einem runden Tisch sitzen? Wer wäre das?
Genau diese Leute, die 600.000 Euro im Jahr verdienen und die für ihre 600.000 Euro auch gefälligst ihren Kopf zu bewegen haben. Und den können sie dann an der Runde beweisen, dass sie die 600.000 verdient haben. Und dann reden wir mit denen über die letzten Jahrzehnte. Dann reden wir mit denen über unser Buch und über Transparenz und Kontrolle. Und dann schauen wir mal, was sie zu sagen haben.
Das heißt also, man würde dieses Gespräch mit den Intendanten führen oder mit denjenigen, die das ARD-Programm zu verantworten haben.
Mit denjenigen, die die Hand an der Kruste haben, damit sie dann gemeinsam mit uns die Kruste ablegen.
Und wie würde man, also ich meine, diese Diskussion gibt es ja schon in Bezug auf die Pandemie. Und es ist ja inzwischen so, dass sagen wir haben die Talkshows und dann gibt es diese eine Meinung, die ständig eingeladen ist. Ja, Professor Drosten, Herrn Lauterbach haben wir sehr oft gesehen im letzten Jahr. Also es gibt ja vielfältige Menschen, die das jetzt auch propagieren, was sozusagen dem Narrativ folgt. Wie würde man denn das widerlegen?
Naja, die geben das ja offen zu, aber es weiß nur keiner. 2019 ist die Trusted News Initiative gegründet worden in London. Das ist ein Zusammenschluss sämtlicher Leitmedien der Welt, also der westlichen Welt in jedem Fall. Eine Liste dazu gibt es auf unserer Webseite auch und die Links ist alles verlinkt. Habe ich ja auch in meiner Rede auf dem Königsplatz erwähnt, die Trusted News Initiative. Und das ist sozusagen eine Initiative für glaubwürdige Nachrichten. Mhm. Und die haben sich nachweislich verabredet, dass es nur ein Narrativ zum Thema Impfung gibt. Mhm. Und dass jede Quelle, wenn sie noch so seriös war in der Vergangenheit, egal ob das ein Professor ist mit Nobelpreis und 30, 40 Jahre Berufserfahrung hat, alle diese Stimmen, die gegen die Impfung sind, die haben gefälligst aus den Leitmedien zu verschwinden. Und diese Verabredung ist das Undemokratischste, was es so in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Und die sind so frech, dass sie das auch noch öffentlich sagen. Aber okay, sind wir halt auch frech. Wir zahlen nicht mehr für den Schmarrn.
Okay. Und Jimmy, sag uns, wo steht es? Also du hast gesagt, es sind ungefähr jetzt 230.000 Menschen, die nicht mehr zahlen. Woher kommt diese Zahl?
Jeden Montag mache ich Statistik auf dem Telegram-Kanal. Wir haben jetzt eine eigene Community auf leuchtturmard.de und da kann man natürlich untereinander kommunizieren. Und da geht es vor allem auch um die neue Welt 2023. Aber woher die Zahl kommt, das ist auch die Leistung von einer anderen Webseite, rundfunk-frei.de. Die hat sich auch schon sehr intensiv juristisch und die zieht auch vor Gericht mit ihren Argumentationen. Das ist Olaf Kretschmann, der diese Seite gegründet hat. Und der hat wirklich in jahrelanger Arbeit schon über 200.000 Menschen gesammelt. Und ich habe mich mit Olaf und mit allen anderen Kritikern des öffentlichen Rundfunks in den letzten Jahren getroffen und wir haben uns kontaktet gegenseitig. Zum Beispiel die ständige Publikumskonferenz ist ganz wichtig zu nennen. Maren Müller hat eine Riesenleistung gebracht. In jahrelanger Arbeit haben die Programmbeschwerden aufgelistet. Ehemalige Tagesschau-Redakteure wie Volker Bräutigam, Friedhelm Klinkhammer haben sich eingesetzt. Unterschiedlichste Portale haben sich mit diesem Problem beschäftigt. Und deswegen ist die Basis für den Leuchtturm ARD die ganze Leistung von diesen Leuten, die in den letzten Jahren diese Beschwerden gegeben haben und die Dokumentationen abgeliefert haben, auf denen wir uns jetzt sozusagen auch berufen. Und solche Leute werden dann auch vielleicht mit im Gremium sitzen, wenn wir an dem runden Tisch sitzen. Weil da liegen einfach da liegt die ganze Dokumentation. Und einen wichtigen Teil der Dokumentation haben wir natürlich auch auf unserer Webseite für die Leute, denen das ein fremdes Thema ist, wie sehr wir desinformiert worden sind. Die bekommen wichtige Hinweise auf unserer Webseite.
Vielleicht noch abschließend die Frage. Du hast gesagt, nach 11 Monaten müsste man die Zahlung wieder aufnehmen, um nicht sozusagen in einen konkreten Rechtsstreit zu gehen mit der GEZ. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Nicht ganz, weil das wird erst im zweiten Jahr passieren. Das heißt, so weit kommt es nicht. Das wäre sehr pessimistisch zu sagen. Ja, das deutsche Volk ist so träge und die haben Angst, die wollen lieber brav sein und machen jetzt nichts, sind zufrieden mit dieser Welt. Und so dass wir dann Ende des Jahres immer noch bei 200.000, 300.000 Protestlern sind. Das wäre schon sehr pessimistisch. Also ich denke in dieser Kategorie gar nicht, weil die Sache hat ja auch eine spirituelle Seite. Die Zeit ist reif für diesen Wandel jetzt und das spüren wir alle. Und ich glaube, die andere Seite spürt es auch. Deswegen hoffe ich, dass die auf uns zukommen und dass sie mit uns reden. Und dass sie auch, ich nenne das so, am Königsplatz rede ich von einer Entschuldigung. Natürlich ist die Entschuldigung nur eine Metapher, aber genau darum geht es. Die haben sich für Jahrzehnte zu entschuldigen. Und wenn diese Entschuldigung ehrlich ist, dann kann man darauf aufbauen. Wenn die wieder in irgendeiner Weise erzwungen oder unehrlich rüberkommt, dann werden wir das spüren. Und dann wird es uns auch nicht genug sein.
Okay, wir machen es mal so. Ihr habt ja, wie du es auch schon gesagt hast, ihr habt es einfach diesen Ablauf sozusagen nachgespielt oder habt
Der
diese.
Ablauf ist ganz klar. Wir wollen bis zum 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit sozusagen, die ARD-Entschuldigung hören. Und zwar am besten live auf der Großleinwand am Königsplatz.
Okay, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Also wie gesagt,
Genau.
alle Informationen sind auf der Webseite. Und hier steht, wenn jemand eine Frage hat, kann er sich unter info@leuchtturmard.de an dich wenden. Wir verlinken es nochmal unter dem Interview, diese Dinge. Und dann, genau, sind wir sehr gespannt. Und
Ja, genau. Und jeder, der das dann Ende Februar davon das erste Mal hört, der kann dann zum 1. April die nötigen Schritte einleiten, damit er bei uns dabei ist in der neuen Welt 2023.
herzlichen Dank, Jimmy, und weiterhin alles Gute.
Super, hat mich gefreut. Danke, tschüss,
Tschüss.
Judith.